Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ist da jemand? Diese Frage hat nicht wenig mit dem Gefühl zu tun, um das es heute geht. Ist da jemand? Mit Hoffnung gestellt, so hat sie ja das Lied gemeint. Ist da jemand in der Hoffnung, dass da jemand ist? Man kann die Frage auch mit Sorge stellen. Ist da jemand in der Angst, dass da jemand sein könnte? Denn die anderen, die da vielleicht sind, spielen für dieses Gefühl, um das es heute geht, eine zentrale Rolle. Komme ich gleich drauf zurück. Diese anderen, diese Jemande. Zwei kleine Jungs kommen in die 5. Klasse. Vor der Sommerpause waren sie noch die Großen. Jetzt sind sie nach den Sommerferien die Kleinen. Und sie sitzen zum ersten Mal nebeneinander im Matheunterricht. Das heißt, der Matheunterricht hat noch gar nicht begonnen. Sie warten auf den Lehrer. Gleich wird er kommen. Sie sind ihm noch nie begegnet, aber diesem Lehrer eilt ein Ruf voraus. Herr Neubacher ist der strengste Lehrer der Schule. Er isst Kinder zum Frühstück. Niemand hat seinen Unterricht je überlebt. Die beiden haben schlicht und ergreifend Angst vor dem, der da kommt. Und dann ist er da, er sieht ein bisschen grimmig aus, er macht auch keine Späßchen, er sagt, was er verlangt in Sachen Disziplin und Hausaufgaben und so, aber es wird niemand verletzt in dieser Stunde und die ist dann auch irgendwann vorbei. Als die beiden Jungs aufstehen und nach Hause gehen, ist der Stuhl des einen nass. Und der andere merkt es und sagt, hey, dein Stuhl, der war schon am Anfang der Stunde so. Okay. Und jetzt ist ihm peinlich, dass es dem anderen peinlich ist. Als Junge in der 5. Klasse aus Angst in die Hose zu machen, ist ein bisschen schlimmer als ein bisschen peinlich. Das ist eigentlich etwas, was einem Jungen, ich nehme an, einem Mädchen auch nicht passieren darf. Wenn es passiert, darf es keiner merken. Und so sitzt du da die ganze Stunde und überlegst dir eine gute, verzweifelte Erklärung für den Schluss. Das ist die Scham, um die es heute geht. Um dieses Gefühl geht es. Es ist wieder kein schönes Gefühl. Letztes Mal hatten wir Angst. Dieses hier ist noch eines, über das man noch weniger gerne redet. Das liegt in der Natur der Sache. Scham kommt von dem germanischen Skamo und das bedeutete Schande. Schande. Scham ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn du etwas nicht nur unbedingt tust, wenn etwas Unehrenhaftes an dir plötzlich ans Licht kommt und andere es sehen. Das Gefühl des Bloßgestelltseins. Scham braucht deshalb immer ein Publikum. Scham braucht einen Beobachter. Ist da jemand? Wenn da niemand ist, schämt man sich auch nicht. Scham entsteht also durch die anderen. Mindestens, wenn sie nicht da sind, schäme ich mich für die Dinge, die an mir nicht so in Ordnung sind. Und Scham kann sich auch verflüchtigen, wenn diese anderen, diese Jemande, anders reagieren, als man es befürchtet. Scham ist also sowas wie soziale Angst. Weil wir nicht allein sind auf diesem Planeten, kennt jeder Mensch ab einem gewissen Lebensalter, ab da, wo er sich selbst beobachten kann und sich selbst mit anderen vergleicht, sich selbst durch die Augen der anderen sieht, Scham. Wofür man sich schämt, das ist in Kulturen verschieden. Die Gesellschaft legt sozusagen, ohne sich dabei abzusprechen, irgendwie Normen fest und das, wofür man sich dann schämt, wenn man da rausfällt. Also, nackt in eine Hochzeit am Strand geraten ist peinlich. Im Anzug an diesem Strand in den FKK-Bereich geraten ist auch peinlich. Nicht ganz so peinlich, ich weiß, aber also die Umgebung legt fest, was hier peinlich ist. Sozusagen. Auf jeden Fall Scham entsteht, wenn andere dich sehen. Und zwar mit dem, was keiner sehen soll. Es ist deshalb etwas anderes als Schuld. Es geht tiefer als Schuld. Also Schuld bezieht sich auf eine Handlung. Scham beziehst du auf dich als Menschen. Natürlich kann man sich für Schuld schämen. Aber es ist nicht das Gleiche. Wer sich schämt, jetzt mal zu den körperlichen Reaktionen, wird blöderweise rot. Das ist natürlich ganz blöd, wenn man eigentlich nicht gesehen werden will. So, das merken dann die anderen auch noch. Das macht das Nicht-Gesehen-Werden schwerer. Die Herzfrequenz geht hoch und oftmals schaut man nach unten. Ich habe gelesen, dass dieses Rotwerden mit dem Alter abnimmt. Und das ist ja wenigstens dann eine Sache, die am Altwerden vielleicht auch dann schön ist. So, dann ist nur noch das verschämt unter sich gucken irgendwie anscheinend. Also das habe ich nur gelesen, ob das stimmt, ne? So, manche sagen, Scham sei auch wichtig, weil Scham oder das Gefühl, sich nicht schämen zu wollen, sozusagen verhindert, dass wir die Dinge tun, für die man sich schämen würde. Also eine Gesellschaft brauche das. Und irgendwie sind wir ja auch alle ein bisschen froh, dass wir nicht nur aus schamlosen Leuten bestehen. Ja, da würde man ja Angst kriegen, was die anderen jetzt gleich dann so tun. Außerdem löse Scham Mitgefühl aus. Außer jetzt bei den Technikern in Bezug auf mich und dieses Mikro, weil sie denken, er hat das wirklich kaputt gemacht. Aber normalerweise, man hat so Tests gemacht, ist jemand im Supermarkt und schmeißt absichtlich irgendwelche Waren um und schämt sich dabei ganz offensichtlich. Und dieselbe Person tut das zu einem anderen Zeitpunkt, ohne sich davon groß beeindruckt zu zeigen. Und man kann sehen, dem, der sich schämt, helfen die Leute. Dem es peinlich ist, helfen die Leute. Also manche sagen, Scham, unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren ohne Scham. Andere sagen doch, unsere Gesellschaft muss dieses Scham-Dings eigentlich loswerden. Denn nur wenn wir Peinliches riskieren, können wir neue Lösungen erfinden und entdecken. Also wir müssten mal davon wegkommen, dass uns immer so wichtig ist, was andere über uns denken. Nun, auf jeden Fall ist die Scham ein tief menschliches Gefühl. Nur der Mensch kennt es, Tiere schämen sich nicht. Und sogar die Bibel nennt ausgerechnet dieses Gefühl auf ihren allerersten Seiten. Adam und Eva schämen sich, als sie von der verbotenen Frucht essen oder gegessen haben und sie dann Gott durch den Garten gehen hören. Da verstecken sie sich. Ist da jemand? Ja? Sie hören da jemanden und dann verstecken sie sich, wollen nicht gesehen werden. Und Gott findet sie und dann haben wir eine klassische Scham oder vielleicht die klassische Schamsituation der Geschichte. Gott fragt dann, warum sie sich verstecken und sie sagen, ja, weil sie nackt seien. Und er sagt, wer hat euch das gesagt? Und dann kommt die ganze Sache raus. Also ganz zu Beginn der Bibel finde ich unheimlich genial, dass Menschen in diese Erzählung dieses Gefühl reinpacken, weil das so grundlegend menschlich ist. Die Erzähler dieser Geschichte. Und uns damit sagen, mit der menschlichen Selbsterkenntnis wird die Scham geboren. Und Gott wird da fast ein bisschen enttäuscht dargestellt, ja, darüber, dass der Mensch dieses Gefühl jetzt kennen muss. Nämlich das Gefühl, dass mich jemand sieht, wie ich bin, dass ich das aber nicht gut finde. Es scheint also Fähigkeit und Fluch zu sein, dass der Mensch in der Lage ist, sich durch die Augen der anderen zu sehen. Denn dieser andere sieht dann halt auch die Dinge, wie dass mir die Angst vor dem Lehrer die Hose nässt. Das war übrigens nicht ich. Aber die Geschichte ist trotzdem wahr. Ich lese wieder eine bekannte Geschichte vor, die sich um eine Frau dreht, die sich schämt, und um Jesus von Nazareth, der ihr begegnet und der ihr aus diesem, ich nenne das jetzt mal so, verfluchten Gefühl heraus hilft. Johannes 4. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zu dem Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle und worüber er mit ihr redete. So, eben habe ich gesagt, dass die gesellschaftlichen Konventionen dafür verantwortlich sind, dass wir Scham empfinden. Jedenfalls mitverantwortlich. Wofür man sich zu schämen hat. Hier haben wir 3 gesellschaftliche Konventionen. Diese Frau gehört zum falschen Volk. So legt es die jüdische Konvention fest. Diese Gebiete, durch die Jesus da zieht, waren vor Jahrhunderten von den Assyrern erobert und so ziemlich entvölkert worden. Und man hatte dann dort bewusst fremde Völker angesiedelt. Und die hatten so über die Jahre sich vermischt mit den noch ansässigen jüdischen Bevölkerung und hatten also ihre eigenen religiöse Gebräuche entwickelt und ihre eigene Kultur. Zwar den gleichen Glauben mit der Zeit wie das jüdische Volk, also an denselben Gott glaubten sie, aber so auf ihre eigene Art und Weise. Und die jüdische Bevölkerung hat das nie akzeptiert. Zumal die Samaritaner ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Garizim errichtet hatten, anstatt sich auf den Tempel in Jerusalem zu konzentrieren. Also, wenn man so will, waren Samaritaner zweitklassig und die Erstklassigen denken immer besonders schlecht über die Zweitklassigen. So, das Zweite ist, sie hatte das falsche Geschlecht, jedenfalls in der Begegnung mit einem Mann. Und das Dritte, die dritte Konvention, sie führte das falsche Leben. Das kommt ja dann im Gespräch so raus. Manche vermuten, dass sie deshalb mittags zum Brunnen geht, in der Mittagshitze, weil sie nicht will, dass sie jemand anderem begegnet, weil Menschen in ihrem Dorf irgendwie auf sie herabschauen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, das steht jetzt nicht so da. Das kann man so vermuten. So, jedenfalls beginnt das Gespräch mit einer für beide eigentlich schwierigen Situation. Ein Mann und eine Frau allein, das ist nicht gut in der damaligen gesellschaftlichen Sichtweise. Ein jüdischer Mann und eine samaritanische Frau, gar nicht gut. Und jetzt sagt er auch noch was. Er spricht sie an. Er sieht sie also und übersieht sie nicht höflich. Jetzt rast ihr Herz, ihr Kopf wird rot oder sie schaut nach unten. Und zwar nicht vor gerührter Verlegenheit und Freude darüber, dass dieser Mann sie anspricht, sondern weil das nicht geht eigentlich. Und so reagiert sie auch, wie kannst du mich um etwas bitten, zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Es sind die Juden, die Samaritaner meiden, die diese Konvention festlegen. Und es sind die Männer, die die Frauen nicht ansprechen. Ne? Und trotzdem reagiert sie nicht auf diesen doch eigentlich positiven Tabubruch.
Also Diskriminierung zu durchbrechen scheint manchmal auch für den Diskriminierten irgendwie peinlich. Jedenfalls für den ersten Moment. Kürzlich erzählte jemand in einem Vortrag über religiöse Erziehung von seinen beiden Töchtern, Kindern einfach. Ich glaube, ein Sohn und eine Tochter. Und er erzählt davon, er habe sie überredet, mit ihm zur Kirche zu kommen, mal wieder. So, und beide hätten nicht gewollt, aber gut, sie waren jetzt dabei. Und jetzt, als sie in die Kirche kommen, sagt der 10-jährige Sohn, lass uns ganz vorne sitzen, da können, wenn ich schon mal hier bin, kann ich dann wenigstens was sehen. Und die 15-jährige Tochter sagt, wir setzen uns ganz nach hinten. Wenn ich schon mal hier bin, will ich wenigstens nicht gesehen werden. Nicht gesehen werden ist also wichtig, wenn man in einem Alter ist, wo gesehen werden wichtig ist. Nämlich von den eigenen Leuten. Aber bitte nicht in der Kirche. Nicht bei etwas, was die anderen vielleicht doof finden. Peinlich. So. Diese Frau hier, obwohl das ja positiv ist, was Jesus da tut, diese Konventionen übergehen eigentlich. Das ist ein Akt von Menschenrecht oder Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung, will sie nicht gesehen werden, nicht angesprochen werden. Wenn du weißt, dass die anderen oder wenn du denkst, dass die anderen auf dich herabschauen, dann willst du dich wenigstens ihren Blicken entziehen. Dann magst du nicht gerne ins Rampenlicht kommen. Und das verstärkt dann vielleicht manchmal sogar noch diese Situation. Jetzt ist dieser Jesus von Nazareth auf diesem Ohr ziemlich taub. Also wenn Menschen sich selbst klein machen, hört er nicht so recht hin. Er lässt sich gar nicht beirren und wird sogar ein bisschen forsch und sagt, ihr, wenn sie wüsste, wer er ist und was er ihr anbieten könne, dann hätte sie ihn gebeten, ihm lebendiges Wasser zu geben. Wobei er natürlich schon längst nicht mehr von Wasser redet im eigentlichen Sinn. Sie versteht ihn aber falsch, weil lebendiges Wasser ist doppeldeutig. Diese Übersetzung, die ich vorhin vorgelesen habe, die hat das sogar schon mit reingenommen, dieses Wort, als was man dieses lebendige Wasser auch verstehen kann, nämlich Quellwasser. Und dann am Grunde dieses Brunnens da fließt wohl tatsächlich Quellwasser irgendwie. Also es ist nicht eine Zisterne oder so. Also lebendiges Wasser heißt das wohl, was da unten man schöpfen kann. Und so versteht sie ihn. Und jetzt reagiert sie, empfinde ich, auch ein bisschen forsch. Er habe ja nichts zum Schöpfen. Offensichtlich kann er als jüdischer Mann noch nicht mal die Dinge benutzen und berühren, die sie da benutzen und berührt. Und dann meldet sich in ihr irgendwie auch ihr Stolz. Ob er sich denn für jemand Größeren halte, als der diesen Brunnen gegraben habe, Jakob nämlich. Sie fühlt sich ein bisschen, so empfinde ich, von ihm provoziert. Und plötzlich steht sie zu ihrem Samaritersein, beruft sich auf ihren Stammvater Jakob. Ihr Stolz meldet sich. Ich finde das sympathisch an ihr. Und Jesus vielleicht auch. Weckt er da sowas wie Kampfgeist in ihr? Sowas wie Selbstwertgefühle? Das war jetzt auch noch größere Spekulation, als darüber zu spekulieren, ob sie vielleicht deshalb mittags kommt, weil sie niemanden treffen will. Ja? Aber hilft vielleicht ein bisschen, sich in den Text reinzudenken. So, und sein nächster Satz ist dann sehr geheimnisvoll. Oh, ich wollte hier längstens weiterklicken. Also, ach ja, hier. Nicht ins Rampenlicht gezerrt werden. Wenn andere schlecht über dich denken, dann magst du da gar nicht gern stehen. Und das lebendige Wasser. Und jetzt ist sein nächster Satz geheimnisvoll. Und er weckt in ihr sowas wie eine Träumerei. Das Wasser aus dem Brunnen, hier, sagt er, das löscht deinen Durst nur kurz. Das Wasser, das ich dir geben kann, das würde dazu führen, dass in dir anfängt, eine Quelle zu sprudeln. Man fragt sich, ob sie ernst meint, was sie dann sagt. Ja, nämlich, dann gib mir von diesem Wasser, dann muss ich nicht mehr zu dem Brunnen kommen, um hier zu schöpfen. Also, glaubt sie jetzt, da einen Zauberer vor sich zu sitzen haben, oder bleibt sie absichtlich auf dieser oberflächlichen Ebene und weiß auch, eigentlich reden wir über was anderes? Auf ewig keinen Durst mehr. Jedenfalls lässt sie sich auf diesen Gedanken ein und fängt an, ihn mal zu träumen. Ob sie ihn jetzt richtig oder falsch verstanden hat. Auf jeden Fall gerät sie in diese kleine Träumerei. Stell dir vor, du hättest solches Wasser. Und sie beginnt, diesen seltsamen Fremden ernst zu nehmen, obwohl sie ihn wahrscheinlich nicht so richtig versteht. Sie beginnt zu träumen, dass etwas ganz anders werden könnte und wie das wäre. Das war eigentlich nur der Anlauf zu dem Punkt, um den es vor allem geht. Jetzt sagt Jesus nämlich etwas, was überhaupt nicht in den Fluss des Textes, des Gesprächs passt. Etwas sehr Unerwartetes. Man weiß gar nicht, ob es sehr grob ist oder unheimlich empathisch. Er sagt etwas, was null hierhin passt und trotzdem ihr Leben verändern wird. Geh und rufe deinen Mann. Komm mit dem hierher. Ich kann keinen logischen Sinnzusammenhang zu dem Anfang des Gesprächs herstellen, wie er jetzt darauf kommt. Außer er sieht und weiß etwas, worüber er eigentlich die ganze Zeit mit ihr reden will. Er spricht sie auf das an, was nicht gesehen werden soll. Sie antwortet dann noch so ein bisschen ausweichend, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, das stimmt. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Das ist, wie auch immer man das sich vorstellt, wie sie diese 5 irgendwie verloren hat oder diese Trennung oder was auch immer man sich da vorstellen will. Und wie auch immer man sich vorstellen will, wer das jetzt ist, mit dem sie da zusammen ist. Das ist auf jeden Fall in der damaligen Zeit, vielleicht, wenn wir es in unsere Zeit übertragen, auch noch ein gescheitertes Leben oder ein zumindest, was Beziehungen angeht, sehr oft gescheitertes Leben. Und es ist die Wahrheit ihres Lebens. Und die auszusprechen, sie beschämt und wegen der sie, wie gesagt, möglicherweise mittags zum Brunnen geht, um nicht gesehen zu werden. Weil da normalerweise niemand ist. Und jetzt finde ich mysteriös, dass dieser Mann sie darauf anspricht und das ans Licht holt, wofür sie sich schämt, und dass sie das offensichtlich nicht demütigt. Also ihr Selbstschutz fällt, aber sie ist nicht verletzt. Der Stuhl ist nass und andere bemerken es, aber niemand lacht. Niemand schaut auch nur betreten weg. Niemand guckt mitleidig. Ich glaube, Jesus, man sieht hier in dem Text kein Mitleid von Jesus mit dieser Frau. Und wenn ich die hier richtig wahrnehme, dann will die auch kein Mitleid. Ich weiß nicht, wie er das macht. Jemanden konfrontieren mit der Wahrheit ihres Lebens und sie dabei größer macht und nicht kleiner. Vielleicht kann das nur Gott und ein paar wenige besondere Menschen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du so jemanden kennst oder so jemand bist, der andere in seiner Schwäche ansehen kann und diese Menschen fühlen sich, obwohl sie gesehen sind, dabei nicht kleiner, sondern größer. Der Menschen ansehen kann in ihrer Schwäche und sie gleichzeitig wissen lassen kann, es gibt keinen Grund, rot zu werden. Das wünscht man jedem Menschen, dass er so jemanden irgendwann im Laufe seines Lebens kennenlernt. Jemand, der dich sieht und dessen Blick dich größer macht. Ich wünsche es jedem Menschen, dass er oder sie in diesem Leben irgendwann den Blick Gottes darin bemerkt. Vor allem, wenn er oder sie nie jemanden hatte, der einen so anschaut, dann wünsche ich besonders, dass du irgendwann merkst, dass Gott dich so anschaut. Oder wenn du den Blick Gottes bisher ganz anders empfunden hast, so wie diese Adam und Eva-Leute da. Der sieht mich und deswegen muss ich mich verstecken. Also, weil man dir beigebracht hat, dass man sich unter dem Blick Gottes auf jeden Fall kleiner fühlt, manchmal auch beschämt, nicht in Ordnung. Natürlich hat man dir dazu gesagt, ja, aber Gott will das in Ordnung bringen und er meint das auch gut mit dir. Das ist eine gut gemeinte Frömmigkeit, die Menschen, ich sag mal, aus Versehen beibringt, dass man sich für einiges schämen muss, wenn Gott einen anschaut. Und es gibt bestimmt Dinge, für die wir uns schämen, ja. Aber der Blick Gottes hat das Ziel, diesem Schämen, das im Garten Eden begann, endlich ein Ende zu setzen. Und dem Menschen seine Würde wiederzugeben, die andere mit ihren Blicken vielleicht gestohlen haben. Und genauso empfinde ich, reagiert diese Frau als eine, die sich aufrichtet unter diesem Blick. Sie fühlt sich gesehen, aber das ist überhaupt nicht unangenehm. Die Wahrheit ist am Licht, aber das ist okay. Und sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt wird sie zum ersten Mal in diesem Gespräch initiativ und gibt selbst das Thema vor. Da kann man sich ja auch wundern, wie kommen die beiden jetzt plötzlich darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Der heißt übrigens Garizim und die Ortschaft, in der sie sind, liegt da direkt daneben. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um anzubeten, sei Jerusalem. Also, wie kommt sie jetzt darauf? Eben noch ging es um ihre Lebensgeschichte und die Brüche da drin und jetzt geht es so plötzlich um Theologie. Erster Gedanke war, jetzt will sie ablenken. Das glaube ich nicht. sondern sie spricht etwas an, was ihr tatsächlich wichtig ist. Wenn du ein Prophet bist, wenn du im Namen Gottes sprichst, wenn du so mein Leben kennst und mich so durchschaust, dann muss ich was von dir wissen. Wir Samariter, von euch Juden nicht akzeptiert, ich sage es jetzt in meinen Worten, haben wir Zugang zu Gott. Wir beten da oben zu ihm. Nur ihr sagt, das muss man im Tempel tun. Und natürlich, was ist das hier gegen den Tempel? Ich schmücke das jetzt wieder ein bisschen aus, Ihre Gedanken. Ne? Aber wie ist es nun? Sind wir abgeschnitten, wir Samariter, von Gott? Sind wir vielleicht tatsächlich falsch? Bilden wir uns nur ein, dass Gott uns auch zuhört? Hier sprechen zwei Anhänger einer nicht verschiedenen Religion, aber sagen wir mal sehr verschiedenen Strömung innerhalb einer Religion. Das kann man für das Christentum ja jetzt auch mal denken. Ja, die sprechen miteinander. Und der eine hat der anderen gerade so eine Art Gottesbegegnung ermöglicht. Und jetzt hat sie natürlich die Frage, wow, liegen wir falsch? Suchen wir Gott am falschen Ort? Und welcher überzeugte Glaubende würde jetzt nicht die Chance nutzen und sagen, ja, komm halt mal mit in meine Kirche. Bei uns wird so über Gott gesprochen. Oder so. Weißt du, ja, eigentlich ist Garizim nicht so ganz, komm doch mal mit zum Tempelberg. So macht Jesus nicht. Scheint er kein Anliegen zu haben. Jesus von Nazareth scheint kein Anliegen zu haben, dass Leute sich zu seiner Strömung bekehren. Jesus von Nazareth hat ein anderes Anliegen. Und ich kann jetzt diese letzten komplizierten Sätze, da müsste man eine ganze Predigt nochmal drüber halten, nicht mehr entfalten. Aber kurz gesagt, sein Anliegen ist, dass Menschen den Gott treffen, den er Vater nennt und ihn so sehen, wie er ihn kennt. Wie und wo auch immer sie das tun. Ich habe wieder vergessen, das Bild hier reinzuklicken. Da wäre noch ein Berg. Wie und wo auch immer sie das tun. Denn, so sagt er jetzt, es ist eine neue Zeit angebrochen, wo dieser Vater seinen Menschen sehr nahe kommt. Gott ist Geist. Das ist ja so ein bisschen seltsam, wie er spricht. Aber Gott ist Geist. Deshalb kannst du ihn überall begegnen und kann er dir überall begegnen. Er kommt dir sehr, sehr nahe. Ob jetzt hier oder da oder dort. Und als die Frau ahnt, dass er darin auch von einem Menschen spricht, durch den Gott seinen Leuten sehr nahe kommen wird, sagt sie, ja, ich weiß, der Messias, ne, auf den wir da warten, der uns Gott so nahe bringt. Und da sagt Jesus endlich das, was die wissenden Hörer, die diese Geschichte lesen, schon lange in der Luft liegen sehen. Du sprichst es, du sprichst mit ihm, ich bin es. Gott sieht und hört dich, und er ist hier, so direkt vor dir. Ich komme zum Schluss. Scham ist die Angst, gesehen zu werden, so wie man wirklich ist, weil das, was man dann sieht, nun die peinlich nackte Wahrheit ist. Erlösung von Scham ist, wenn man von Gott gesehen wird und bemerkt, dass dieser Blick einem Mut macht, sich zu zeigen, wie man ist. Egal zu welchem Volk man zählt, welches Geschlecht man hat oder wie oft man mit seiner Suche nach Glück im Leben gescheitert sein mag. Wir haben jetzt eine Minute der Stille und du kannst ja einfach mal hören, ob Gott was zu dir sagt. Und wenn du das seltsam findest, dann darfst du dir auch einfach vorstellen, was Gott wohl zu dir sagen würde, wenn er dir so nahe wäre, wie dieser Text es sagt. Das Abendmahl ist ein ganz einfaches, schlichtes Symbol, ist nicht das richtige Wort dafür. Mittel, Lebensmittel, ein ganz einfaches Ritual, das uns hilft, uns zu vergegenwärtigen, wie nah uns Gott ist. Da ist nicht mehr Tempel nötig und nicht mehr Berg nötig. Jesus sagt seinen Leuten im Prinzip, hey, nehmt ein bisschen Brot und nehmt ein bisschen Wein. Und tut es immer wieder, damit ihr euch erinnert. Und zwar erinnert an das Kreuz, an dem ich für euch sterbe. Eben habe ich gesagt, Skamo ist die Schande. Also an ein Kreuz zu sterben, das war, ich will nicht sagen schlimmer als das Sterben, war eigentlich die Schande. Aber ein wichtiger Teil dieser schlimmen Todesart war, dass man völlig entehrt stirbt. Und da, das bedeutet, dieses Brot und dieser Wein, Christi Leib und Christi Blut, erinnert uns an Gott, der für uns stirbt und sich damit solidarisiert mit jedem, der sich für irgendwas oder für sich selbst schämt. Und wenn wir das also jetzt feiern, dann ist das ein Ausdruck dessen, dass Gott sagt, hey, ihr habt Anteil an mir. Also Anteil an meinem Leben. Ich sage jetzt auch mal meiner Würde, die in euch fließt. So, ihr seid ein Teil von mir, ich von euch. Ich in euch und ihr in mir. So wie ihr Brot esst und Saft trinkt. Und vielleicht können wir das auch mal jetzt im Blick auf den Text heute so verstehen. Das ist wie so ein Gang zur Quelle. Ja? Nicht, dass dadurch etwas ganz Besonderes in mich reinkommt, sondern mehr, dass mich das erinnert an diese Quelle, die in mir ist, die Gott ist. Und es ist auch eine Möglichkeit, Gottes Zuwendung zu schmecken und nicht nur zu hören oder zu denken oder so. Das passiert jetzt gleich so, dass da an diesem Tisch und hier vorne, wir beide, jeweils immer zwei Leute stehen, wir stehen zu den Liedern, die wir gleich singen, alle gemeinsam auf, gleich. Und dann bleibt ruhig mal stehen. A, tut das gut und B, kann man dann leichter, wer möchte, da hingehen und bekommt dort Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen, Brot und Saft. Ich mache euch Mut, euch eingeladen zu fühlen. Wenn du selbst denkst, naja, das mache ich jetzt nur, weil ich irgendwie das Gefühl habe, naja, das machen hier alle, dann sei lieber ehrlich und mutig und nimm nicht daran teil, wenn du das Gefühl hast, eigentlich drückt das nicht das aus, was ich glaube. So. Wenn du das Gefühl hast, das drückt aus, was ich glaube, aber ich bin ein Mensch, der es eigentlich nicht verdient hat, dann geh dahin. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin auch nicht verkehrt, dann geh auch dahin. Also, fühlt euch wirklich eingeladen, aber bleibt irgendwie einfach ehrlich bei dieser Form, weil sie irgendwie sinnentleert ist, wenn wir sie einfach so feiern, weil wir so im Strom mitschwimmen. Es ist ein Stückchen auch ein Bekenntnis zu diesem Christus, den ich brauche. Wenn ihr währenddem möchtet, dass jemand für euch betet, dann wird die Katharina da hinten stehen, so da neben der Theke. Da könnt ihr also, wenn ihr sowieso schon rumlauft und unterwegs zu den Stühlen, zu dem Dings, könnt ihr auch noch da vorbeisteuern. Da betet jemand einfach ein kurzes Gebet für euch, wenn ihr das möchtet, wenn ihr ein Anliegen habt oder so. Jetzt bitte ich euch aufzustehen. Die Linda wird die Einsetzungsworte aus Lukas 22 lesen. Und dann singen wir ein paar Lieder und während dieser vier Lieder sind das, habt ihr Zeit, irgendwann aufzustehen oder hinzugehen. Ihr müsst das gar nicht schnell tun.
Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Bye.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.